Aber ich habe dann halt irgendwann für mich entschieden, ey, what the fuck, so, es geht hier gerade um Leben und Tod, ist gerade irrelevant, wo der Scheiß herkam. Ich muss den Scheiß bekämpfen. Darum geht's. Und so bin ich dann eigentlich von dieser melancholischen Phase sehr schnell in die, ich nenne das jetzt mal Warrior-Phase, also in die Kampfphase.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Bevor das Interview jetzt hier losgeht, möchte ich noch kurz was loswerden. Und zwar ist vor 2 Tagen eine neue Folge online gegangen. Und die heißt Erfolg. Wer die noch nicht gehört hat, hört gerne rein und sagt mir, was ihr davon haltet. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar ist die Folge, ich glaube, Donnerstagnachmittag irgendwie online gegangen. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass das nicht 100% waren. Aber ich hab, glaube ich, 6-7 Stunden dran gesessen und habe am Ende einfach gesagt, so komm, hau sie jetzt einfach raus. Das habe ich vorher noch nie getan. Aber ich weiß nicht, es war dieser Tunnelblick und ich habe es einfach getan. Und da kam auch relativ schnell Feedback zurück. Und dieses Feedback hat genau den Punkt getroffen, der irgendwie gefehlt hat, aber ich selber nicht so wirklich gesehen habe. Und an der Stelle möchte ich einfach sagen, wie wichtig Feedback ist. Ich habe die Folge wieder runtergenommen, habe das Ende ausgebessert, so ab Minute 15 ist es quasi nochmal neu aufgenommen worden. Und einfach nur, weil das Feedback, was zurückkam, einfach richtig war. Und mir einfach dabei geholfen hat, die Folge viel besser zu machen, als sie vorher war. Und deshalb bitte ich euch, egal was euch stört, egal was ihr dazu denkt, haut es einfach raus. Ich reiß niemandem den Kopf ab oder bin beleidigt oder traurig. Mir hilft Feedback. Ich meine, wenn ihr das auf Facebook postet und sagt, dass ihr den Podcast hier scheiße findet, so könnt ihr auch gerne machen, aber das bringt mir nichts. Mir bringt es wirklich was, wenn ihr mir Nachrichten schreibt und einfach ehrlich seid. Deshalb behaltet das bitte bei und macht es so, wie ihr es bisher auch einfach getan habt. Ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Interview über. Worum geht es heute? Das Thema, was so ein bisschen über der Folge schwebt, ist, glaube ich, das Leben ist einfach nicht planbar. Und es ist einfach typisch für uns. Jeder möchte sein Leben planen, jeder möchte genau wissen, wo man in 10 Jahren steht, welches Auto man fährt, welchen Job man hat und wie die Hauswand aussieht, die man angestrichen hat. Aber es geht meistens nicht. Manchmal gibt es Fälle, wo Leute vielleicht sagen, das will ich haben und das wird genauso passieren. Aber ich glaube, in der Regel kommt es meistens anders, als man denkt. Das mag daran liegen, dass sich die Ziele verändern, dass man andere Interessen entwickelt oder dass Dinge passieren, die man einfach nicht geplant hat. Das können Misserfolge sein, Schicksalsschläge oder auch einfach Krankheiten. Und aus diesem Grund habe ich mich mit Robert Kronecker getroffen. Er wollte mit 19 NBA-Profi werden. Er war auf dem Sportinternat und hat daraufhin trainiert, der neue Dirk Nowitzki zu werden. Dann kam ihm aber irgendwann der Krebs in den Weg und hat ihn komplett aus der Bahn geworfen und seine Lebensplanung komplett umgekrempelt. Heute ist Robert Unternehmer. Er hat mit einem Freund zusammen vor 5 Jahren das Unternehmen Hafervoll gegründet. Einige kennen die Müsli-Riegel vielleicht. Das wäre aber alles nicht so gekommen, wäre damals der Krebs nicht gewesen. Und diese Geschichte hat Robert erzählt. Es ist ein wirklich sehr interessantes und spannendes Interview geworden. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, dass ihr aus dem Interview genauso viel mitnehmen könnt, wie ich es getan habe.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Robert, du bist der erste Externe. Oder extern klingt so schlecht. Der erste, den ich noch nicht kannte, bevor das Interviewformat hier online gegangen ist. Und wir sitzen gerade bei dir im Büro, Hafervoll. Ich bin froh, hier sein zu dürfen. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, Robert?
Sehr gerne. Also MC Flocke am Mic. Nein, Spaß beiseite. Ich bin der Rob von Hafervoll und wir backen Müsli-Riegel. Und ich freue mich natürlich, dabei sein zu dürfen. Von daher, geile Nummer.
Hafervoll, ganz kurz, wo sitzt ihr, wo kommt ihr her? Genau. So, wie alt bist du?
Fangen wir mit dem Alter an, das ist unspannend. Ich bin 34, 84er Jahrgang, bestes Jahr. Wir kommen aus Köln, beziehungsweise wir haben unsere Firma in Köln gegründet. Mein Mitgründer kommt quasi hier aus der Region und ich bin eigentlich Flüchtlingskind in Gelsenkirchen aufgewachsen und dann irgendwann Richtung Düsseldorf gezogen, bin dann aber auch jetzt in Köln ansässig. Ist meines Erachtens auch eine coole Stadt. Düsseldorf ist aber auch nicht schlecht.
Hat auch was.
Ja, genau. Ich habe lange Zeit in Oberbilk gewohnt.
Echt? Wie?
Genau, von daher, also ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an Düsseldorf. Meine Freundin zum Beispiel liebt Düsseldorf mehr als Köln, die will immer nach Düsseldorf zurück. Genau. Aber sind jetzt quasi hier sesshaft geworden, ne? Wenn man irgendwann mal seinen Firmensitz gründet, da haben wir gesagt, komm, dann bleiben wir in Köln. Ja, wir machen Hafervoll. Der Name ist eigentlich Programm, ne? Also voller Hafer. Wir backen Müsli-Riegel, die natürlich sind, also naturbelassen, ohne Zusatzstoffe, sind keine Aromen drin, es wird kein Zucker verwendet. Das heißt also, die Idee ist wirklich, back to the roots zu gehen, so wenig Verarbeitung wie möglich. Und natürlich ein weiterer Faktor ist noch bei unseren gebackenen Müsli-Riegeln, die auch Flapjacks genannt werden, weil die Idee aus England kommt, UK, bald nicht mehr in der EU. Und die Idee ist halt wirklich, so einen sattmachenden Snack zu machen. Also man kennt das, man ist unterwegs. Das ist so ein bisschen aus der Idee oder aus der Problematik entstanden, dass mein Mitgründer und ich vorher schon zusammengearbeitet haben bei unserem ehemaligen Arbeitgeber, viel unterwegs waren auf Messen und Co. Und man hat halt immer dieses Problem, wenn man dann mal unterwegs ist und wirklich was Gesundes braucht. Ne? Es gibt so viele Sachen, die man unterwegs essen kann, aber man hat halt nicht immer Bock, sich da irgendwie so eine Currywurst, Pommes, Rot-Weiß-Schranke reinzudrücken. Da war dann die Idee, wirklich einen Snack zu machen, der gesund ist, aber gleichzeitig auch wirklich satt macht, ne? Wo man dann einfach für 2-3 Stunden mal Ruhe hat. Und so ist dann ja Hafervoll entstanden, kurz gesagt.
Cool, und man muss vielleicht dazu sagen, für die Leute, die Hafervoll jetzt gerade nicht kennen, euch gibt es auch in Supermärkten. Also ihr seid genau. Nicht, dass ihr irgendwie am Straßenstand verkauft werdet, sondern ihr seid in den größten deutschen Supermärkten, seid ihr verfügbar.
Genau, also wir vertreiben primär offline. Wir haben natürlich auch einen Online-Shop, wo man auch ja meistens auch besondere Pakete, ne, Weihnachtsaktionen, wir haben jetzt Adventskalender, Weihnachtsboxen, limitierte Weihnachtseditionen, die kriegt man primär über unseren Online-Shop und sind eigentlich offline gestartet. Also das Business, was wir, wo wir auch vorher gearbeitet haben, ist hauptsächlich so beispielsweise auf Supermarktketten ausgelegt, so dass wir mittlerweile mit fast 10.000 Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und Schweiz ja schon einen ganz guten Listungsstand haben.
Ja, geil. Da gehen wir, also da haben wir eben schon drüber gequatscht, dass das Mikro noch aus war. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Um das Interview so ein bisschen einzuläuten. Ich fange immer so an, dass ich ein Erfolgszitat am Anfang haben möchte. Irgendein Lieblingszitat. Hast du da spontan irgendwas, was dir irgendwas bedeutet, was dir wichtig ist?
Ein Erfolgszitat, ja, ist immer, also wir hatten das ja vorhin auch im Vorgespräch, ich habe jetzt eigentlich nicht so von, ich bin nicht so der Quote-Man, ne? Irgendwie so auf Insta immer irgendwelche Quotes von Steve Jobs und Elon Musk posten, ich habe so kein Zitat, das Einzige, was mir gerade spontan einfällt, ist, die beste Diät ist eine gesunde Ernährung. Ja, vielleicht Wort zum Sonntag, ich weiß nicht.
Passt zum Business.
Ja, genau.
Du machst was mit Essen, ja.
Stimmt.
Wie schwer fällt dir das, offen über Dinge zu sprechen, über die man normalerweise vielleicht nicht spricht? Gefühle, Probleme, Sachen, ist das was dir schwer fällt, mit Leuten zu besprechen? Oder hast du irgendwann gesagt, das ist gar nicht so schwierig?
Ja, also es ist eine gute Frage. Also ich habe ja auch vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich überhaupt keine Probleme habe, offen über meine Krankheitsgeschichte und auch so Gefühle zu reden. Das ist vielleicht nur so eine Halbwahrheit. Also im Endeffekt schmerzt es schon natürlich. Also man hat halt natürlich immer wieder auch Phasen, wo man sich an diese beschissene Zeit erinnert. Sicherlich auch mal Angstsituationen. Bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel einen geschwollenen Lymphknoten fühle. Ich hatte damals Lymphknotenkrebs unter anderem. Dann kommen natürlich so Momente zurück. Es ist immer so eine Mischung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir immer 100% leicht fällt. Ich kann aber mittlerweile, also ich habe gelernt oder lernen müssen, damit offener umzugehen, weil ich am Anfang das sehr krass in mich reingefressen habe. Also wirklich mit diesem Problem, mit den Gefühlen auch alleine gelebt habe. Und irgendwann musste ich halt lernen, einfach ja die Scheiße loszuwerden, auf Deutsch zu sagen, gesagt. Und so musste ich mich jetzt peu à peu eigentlich so ein bisschen ranarbeiten. Aber es ist schon so, dass es mir ab und an leicht fällt und manchmal ist es auch schwerer, drüber zu reden. Kommt aber immer drauf an, wie intensiv gefragt wird.
Das können wir ja gleich herausfinden. Ja. Um einfach mal ein bisschen an den Anfang zurückzugehen. Also du hast es eben selber gesagt, du hattest Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Und das wurde bei dir im Alter von 19 diagnostiziert. Mhm. Wie war das? Wie dieser Tag, kannst du dich daran erinnern? Mhm. War das ein Arztbesuch, wo gesagt wurde, ey Rob, du hast Lymphdrüsenkrebs. Wie ist das damals passiert?
Ich bin damals vom Sportinternat, ich habe mich bewusst entschieden, weil ich wollte so, ja, ne, erste Bundesliga, NBA in Amerika, das war so mein Traum als Teenager. Und ich bin dann quasi nach dem Abi in Hessen, wo ich bewusst auf ein Sportinternat gegangen bin, zurück nach NRW gekommen und habe dort nach einem Verein gesucht, auch trainiert erstmal so übergangsweise und dann gemerkt auf einmal, ich wurde immer schlapper, immer müder. Und wie das ja so ist, deswegen haben wir Männer die geringere Lebenserwartung, man geht jetzt sehr spät zum Arzt, was ich auch gemacht habe. Das heißt, ich habe diese Härte, die man ja, ich sag mal, im Leistungssport gegen sich selbst entwickelt, ne? 7 Tage die Woche trainieren, 2-mal am Tag, ne? Diät und so weiter. Also man ist ja da komplett auf ich sag mal, Disziplin und Training eingebrieft. Die habe ich halt auch in dieser Phase weitergezogen. Das heißt, ich war halt ein bisschen müde, ich war ein bisschen schlapp, habe gesagt, ach komm, das ist eine Phase. Habe einfach weitergemacht. Dann habe ich so einen trockenen Husten bekommen. Das hat sich damit dann so natürlich mit dieser Schlappheit, Müdigkeit über Wochen gezogen. Dann habe gesagt, ach, bist ein bisschen erkältet, bisschen verschleppt, machen wir weiter. So, und dann kam der Nachtschweiß. Und der Nachtschweiß war halt so krass, dass ich dreimal pro Nacht wirklich T-Shirt und alles wechseln musste. Ich war komplett klatschenass. Also als hätte jemand irgendwie die Eisbucket-Challenge mit mir gemacht. Da sagten meine Eltern dann, das waren eigentlich wirklich so meine Eltern, die gesagt haben, jetzt geh mal zum Arzt hier. So, und dann wollte ich zu meinem Hausarzt, der war im Urlaub. Bin dann zur Vertretung gegangen und das war halt so, wie manchmal das bei Ärzten ist. Der guckt dir einmal im Mund, klopft, was ich, den Hals ab, guckt dir in den Mund rein und sagt, ja, nimm mal Schleimlöser und Hustenmittel und dann muss das besser werden. So, und nach einer Woche wurde es immer noch nicht besser, bin ich wieder hin, wieder das gleiche Prozedere. Ne? 5-Minuten-Termin, Schleimlöser, irgendein anderes Hustenmittel, und ist halt nichts passiert. Und dann, als mein normaler Hausarzt zurückgekommen ist, bin ich zu dem gegangen und das ist ein richtig guter Herr Dr. Grauduschus in Hochda Erkrath. Schöne Grüße.
Vielleicht Shoutout an den Doktor.
Genau, bester Doc ever. Könnte ich heute noch seinen Arsch küssen. Also wirklich, dem muss ich sehr dankbar sein, weil er vielleicht auch ein bisschen mein Leben gerettet hat. Weil wenn der nicht so sich intensiv mit mir beschäftigt hätte, wäre das auch nie rausgekommen. Weil er hat wirklich dann alle möglichen Untersuchungen gemacht. Blutuntersuchungen, etc. Das, was eben der andere Arzt nicht gemacht hat, der wirklich nur das Standardprogramm runtergeleiert hat. Und der hat dann auch irgendwie ein Blutbild gesehen, irgendwas sah komisch. Und was ich ihm hoch anrechne, weil Ärzte sind ja eigentlich, das ist ja so, wir Menschen gehen zu den Ärzten und erwarten immer, die haben die Lösung. Ne? So, oh, ich habe ein Problem, du hast die Lösung. Und ne, auf diesem hohen Ross sitzen die Ärzte auch. Das ist jetzt auch nichts Negatives, aber das entwickelt natürlich ein Gefühl, man weiß alles. Und das Geilste, was der Herr Dr. Graduschus zu mir gesagt hat, ist, ey Robert, ich habe keine Ahnung, was du hast. Das habe ich noch nie von einem Arzt gehört, dass der wirklich dann so ehrlich ist und sagt, das ist irgendwie komisch, irgendwie stimmt das hier nicht zusammen. Du hast irgendwie so Entzündungswerte, im Blut sieht man das. Ich schicke dich ins Krankenhaus und das waren allein schon, glaube ich, irgendwie 3 Monate, 4 Monate Zeit, in dem natürlich der Krebs immer weiter gewachsen ist, weil ich hatte nämlich nicht nur in den Lymphdrüsen Krebs, ich hatte einen faustgroßen Tumor auf der Lunge und ich hatte es im Knochenmark. Also leider Gottes schon Endstadium, obwohl die Lymphdrüsenkrebserkrankung an sich, also das Morbus Hodgkin, sehr gut therapierender Krebs ist, also anders wie vielleicht ein Gehirntumor oder ein Lungenkrebs. Also ich hatte es ja nur auf der Lunge liegen, nicht im Lungengewebe. Von da war es eigentlich ein sehr guter, aber dadurch, dass es sich auch wirklich über Monate gezogen hat, ist natürlich der Krebs weiter und weiter und weiter gewachsen. Und dann war natürlich der Krankenhausaufenthalt auch nochmal ein paar Tage. Die haben dann auch Knochenmark entnommen, was sehr, sehr schmerzhaft ist, weil da wird nämlich mit so einer riesengroßen Spritze in den Beckenkamm wird dann quasi reingeschossen und das Knochenmark halt wirklich gebrochen oder so, richtig ekelhaft. Und die haben halt dann festgestellt, das war dann ein paar Tage vor Weihnachten, also Timing natürlich
perfekt zu
optimal. Ja, und das werde ich niemals vergessen, wie der Doc dann vor mir stand und sagte, Herr Kronecker, Sie haben Krebs. Und ich, what the fuck? Das war, indem man muss bedenken, ich war 19, ne, also jung und dumm. Für mich war das ein Todesurteil, weil natürlich kannte man so Krebs, hat das mal gehört. Das sind dann diese Menschen, die ihre Haare verlieren, weil die irgendeine Chemo bekommen und dann meistens sterben. So war mein Eindruck. Und ja, du fällst natürlich, also tiefer als der Boden ist, ne? Also du zerbrichst total in dem Moment. Also für mich war das ein Todesurteil. Also das Leben geht zwar nicht direkt an einem vorbei, weil man hat ja jetzt nicht diese Todesmomente, aber ich habe für kurze Zeit in meinem Leben eigentlich abgeschrieben. So war die Situation im Krankenhaus, als ich die Diagnose bekommen habe.
Also krass, es war wirklich in deinem Kopf, dass du gesagt hast, da ist jetzt irgendwas und das kann ich nicht bekämpfen und das wird mich umbringen.
Ja, das war mein erster Eindruck, ja. Also ich habe, obwohl ich ja aus dem Sport komme und eigentlich immer ehrgeizig bin, war, wie gesagt, das mit der Diagnose alles in allem für mich halt ein Todesurteil. Weil ich kannte jetzt auch nur meinen Großvater, der mehrfach an Krebs erkrankt ist, sich da immer durchgekämpft hatte und das war so im Hinterkopf und der ist halt auch gestorben am Ende am Krebs. Und für mich war das halt immer so, also Krebs war immer mit Todesurteil verbunden, weil ich kannte mich ja nicht aus und bin natürlich auch ein bisschen in so eine leichte Melancholie, ich würde jetzt nicht sagen Depression, aber ich kannte das so gar nicht von mir, aber es war wirklich so extrem, dass ich das, aber natürlich auch ein bisschen aus Unwissenheit, die Ärzte geben einem jetzt auch nicht so viele Informationen, ne? Die sagen ja auch nicht, Überlebenschance liegt bei irgendwie 60% oder so, sagt kein Arzt.
Also mir fällt es total schwer, mich in diese Lage hineinzuversetzen und quasi mit 19 über solche Sachen nachdenken zu müssen. Du musstest dich ja auf einmal mit dem Thema auseinandersetzen. War es dann so, dass du nach Hause gegangen bist und gesagt hast, einfach so, scheiß drauf, ist es vorbei? Oder hast du dann angefangen, Bücher über Krebs zu lesen, das gegoogelt und das immer irgendwie versucht, selber herauszufinden? Oder hast du einfach gesagt, irgendwann die Ärzte können mich retten? Irgendwann kamst du selber an den Punkt, wo du gesagt hast, das liegt nicht mehr in meiner Verantwortung. Also wenn ich jetzt in meinen Körper reinschreie und sage, Krebs, verpiss dich, das funktioniert von alleine nicht. Mhm. Also wie ist der Prozess dann irgendwie zustande gekommen?
Ich bin überhaupt nicht gläubig, ne? Also wie sagt man, Agnostiker. Ich habe dann auch angefangen, wirklich die Bibel zur Hand zu nehmen. Und dann, ich hatte so ein kleines Büchlein irgendwie, wo ich meistens so Rap-Lines, also ich habe früher viel Rap-Musik gemacht, so hingeschrieben und auf einmal habe ich so Bibelverse da reingekritzelt. Also ich kannte mich gar nicht. Ich habe mich selber irgendwie in diesem Moment verloren irgendwie, ne? Also auch, klar, einerseits kann man es verstehen, weil wenn du wirklich, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann nimmst du jeden Stroh, mag er noch so klein sein. Und das habe ich halt gemacht. Also ich habe natürlich auch, um so zur Frage zurückzukommen, auch gegoogelt. Also ich habe jetzt nicht komplett gesagt, ich kriege jetzt Chemotherapie und dann läuft das Ganze, sondern ich habe halt geschaut, was kann ich denn zusätzlich machen. Und klar, Ernährung war ein wichtiger Bestandteil. Ich habe viel über so, weil keiner wusste, ich habe mich halt gefragt, wo kam das her? Das ist ja bis heute, kann kein Mensch sagen, weder der Arzt noch sonst was, wie dieser Krebs entstehen konnte. Ne?
Ist es denn total untypisch, das mit 19 zu bekommen? Ist das eine Krebsart, die mit 19 wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist?
Es ist generell unwahrscheinlich, dass man als junger Mensch Krebs bekommt. Also es ist eher seltener und die Häufigkeiten steigen. Also okay. Das wird wahrscheinlich, wird das mit irgendwie Umweltgiften, Pestiziden, ne, also sonstigen Sachen, die ja Tag für Tag auf uns einwirken, bestätigt das halt immer häufiger Krebserkrankungen bei jungen Leuten. Ich war jetzt nicht der Einzige. Es gibt ja auch schon bei Kindern Krebs. Wenn man das mal sieht, ich war einmal auf einer Kinderkrebsstation, das zerfetzt dir das Herz. Also es war richtig heftig. Also ich bin da weinend rausgelaufen, weil ich eine Bekannte besucht hatte, eine Erwachsene, die eine Kinderkrebserkrankung hatte und dann auf einer Kinderkrebsstation stand. Das war furchtbar, also richtig, richtig schlimm. Deswegen gibt es natürlich auch bei Kleinstkindern schon Krebs. Deswegen war es jetzt nichts, dass sie gesagt haben, hey, das ist eine absolute Seltenheit. Aber klar, je älter man wird, desto wahrscheinlicher. Und im Teenageralter ist es eigentlich eher selten, dass man an Krebs erkrankt. Und ich habe natürlich so ein bisschen Ursachenforschung betrieben, weil das, was so im Vordergrund steht, ist dieses Warum ich? Ne, das ist ja, du hast ja Gott und die Welt verteufelt und hast dich gefragt, warum ich? Warum verfickt nochmal erkranke ich und nicht irgendjemand anders? Ne? Nicht, dass man das jetzt jemandem wünscht, also auf gar keinen Fall. Und dann habe ich natürlich überlegt, ne, woran hätte es liegen können? Lag es vielleicht an der Ernährung? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich super gut vor diesem Vorfall ernährt habe, weil auf dem Sportinternat, wo wir waren, da gab es auch irgendwie zum Frühstück Fruit Loops oder sowas. Ne? Aber so fing es halt an, dass ich das Thema Zuckerzusätze halt aus meinem Speiseplan entfernt habe. Ich habe halt ab dem Moment, wo die Chemo anfing oder mit ein, zwei Wochen Verschiebung, halt dann konsequent gesagt, ich möchte keine Produkte mehr, Lebensmittel mit Zucker zusetzen. Ich möchte keine Produkte, Lebensmittel aus dem Convenience-Food, also Fertigmahlzeiten, wo Konservierungsstoffe, wo Zusatzstoffe, Farbstoffe, Bindemittel und so weiter drin sind, die ja auch häufig unter krebserregenden Verdacht stehen. Ob das wirklich die Auslöser waren für meine Krebserkrankung, weiß keiner. Ich habe Jahre später herausgefunden, dass ich habe nämlich chronische Knochenhautentzündung gehabt beim Basketballspielen und da habe ich dann so Entzündungshemmer bekommen von einem Arzt, die irgendwann mal später, ich glaube irgendwie so 7-8 Jahre später, habe ich dann auf einmal erfahren, dass die vom Markt genommen wurden wegen krebserregender Wirkung. So kam das vielleicht daher. Also ich habe mir extrem den Kopf zermartert am Anfang, wo kam es her? Und habe dann irgendwann, weil wie gesagt, weder Ärzte noch sonst wer kann einem wirklich dann auch sagen, okay, das liegt jetzt daran oder jedem, unabhängig davon, dass wenn der Krebs einmal da ist, kann man es auch nicht mehr herausfinden.
Und aber man sucht trotzdem nach dieser zufriedenstellenden Antwort, die sagt, damals bist du da rechts gelaufen statt links und deshalb liegst du jetzt hier im Krankenhausbett. Das ist, glaube ich, so irgendwie ein Menschending, dass
man man will für sich das abschließen und dann habe ich halt immer gemerkt, es ist halt hinderlich, wenn ich eigentlich nur danach suche, weil es ist so, man kann sich halt 10 Jahre, also ne, ich gehe zur Busstation, der Bus fährt mir vor der Nase weg, so, dann kann ich jetzt eine Stunde lang da rumstehen und mich drüber aufregen, dass der Bus weg ist oder mir eigentlich überlegen, naja, wann kommt denn der nächste Bus? Ja. Ne? Das ist so ein, obwohl ich mich auch sehr gut in Dinge reinsteige. Aber ich habe dann halt irgendwann für mich entschieden, ey, what the fuck, so, es geht hier gerade um Leben und Tod, es ist gerade irrelevant, wo der Scheiß herkam, ich muss den Scheiß bekämpfen, darum geht's. Und so bin ich dann eigentlich von dieser melancholischen Phase sehr schnell in die, ich nenne das jetzt mal Warrior-Phase, also in die Kampfphase, wo ich halt natürlich auch mental extrem den Krebs bekämpft habe. Also ich habe mit dem wirklich jeden Tag, jeden Morgen vorgestellt. Ich bin morgens aufgestanden und es war fucking war. Also war wirklich, ich war vorbereitet, mental den jede Zeit zu bekämpfen. Und ich habe wirklich mit dem Krebs gesprochen. Ich habe auf den geschossen. Ich habe mir den immer wie so einen großen schleimigen Glibberhaufen vorgestellt. Ich weiß nicht, wer noch Slimer von den Ninja Turtles kennt. So habe ich mir den vorgestellt und habe da wirklich immer mit so einer fetten MG so habe ich immer draufgeballert und der ist dann explodiert so. Ne? Also das war so einer, der, es klingt ziemlich krank. Also vielleicht,
aber wie so ein Morgenritual.
Genau, genau. Und
geil.
Jeder Tag war richtig. Ich bin aufgewacht und ich wusste so, okay, Krebs, heute bist du gefickt. So, ne? Also ich fick dich, nicht umgekehrt. Und hab mir halt auch nichts vom Krebs sagen lassen. Also ich habe auch ein paar Aktionen gemacht, die, ich bin auch gegen Ende der Chemotherapie, weil das Immunsystem ist ja total im Eimer. Und dann bin ich auch feiern gegangen mit Freunden, obwohl die Ärzte mir davon abgeraten haben und gesagt haben, du musst Mundschutz tragen, weil dein Immunsystem war so im Keller, dass du natürlich sehr anfällig für Viren, Bakterien jeglicher Art bist. Und ich habe halt gesagt, ich lass mir vom Krebs nichts vorschreiben, sondern ich sag dem Krebs, wo es lang geht. Stimmt natürlich nicht so ganz, aber ich habe es mir zumindest eingeredet. Und dieser Ernährungspart, das kam halt so zustande, dass ich natürlich auch die Ärzte immer gefragt habe, was kann ich machen? Und die Ärzte geben eigentlich gar nichts an die Hand. Also die sagen hier weder, ich kann es so ein bisschen verstehen, wie gesagt, der ein oder andere Arzt, der vielleicht mal einem Patienten zu viel Hoffnung gemacht hat und dann ist er gestorben und ich sag mal so diese traurigen Gesichter der Familie, in die dann zu blicken und denen zu sagen, ja, ihr Sohn ist gestorben oder ihr Vater oder was auch immer, da muss man auch Verständnis dafür haben, dass der Job eines Arztes auch ein Knochenjob ist. Also ich möchte nicht mit den Jungs tauschen. Und natürlich kam aber sehr wenig und ich habe dann auch in der Therapie, wenn die Chemotherapie, das sind ja letztendlich ist eine Infusion, da laufen dann toxische Mittel in dich rein, es dauert dann ein paar Stündchen und das ist halt natürlich auch von viel Langeweile geprägt. Ne? Klar, man hat halt immer Buch oder ne, irgendwas zum Kritzeln dabei und beschäftigt sich. Aber ich habe dann immer wieder so Broschüren gelesen und war dann immer so total enttäuscht, dass es so ja wenig Tipps oder so kleine Hilfestellungen gibt, was man halt eigentlich so machen kann. Ne? Es gab natürlich auch während der Chemotherapie Patienten, die habe ich am Tropf gesehen und eine halbe Stunde später standen sie vor der Therapiestation und haben da noch eine Fluppe geraucht. So habe ich gesagt, willst du mich eigentlich verarschen? So, ne? Also es ist ja eigentlich genau kontraproduktiv. Aber gut, ich wollte halt nur gesund werden und habe dann halt neben dieser mentalen Einstellung halt komplett meine Ernährung umgestellt. Und das waren so die zwei für mich entscheidenden Faktoren.
Ich möchte nochmal auf diesen mentalen Moment eingehen. Gerne, gerne. Und zwar, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich 18, 19 war, da bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, die Lateinarbeit, die du gleich um 8 Uhr schreibst, die besiegst du. Mhm. Von der lässt du dich nicht ficken, so wie du es eben gesagt hast. Warst du vorher schon mindsetmäßig so stark, dass du quasi, egal was gekommen ist, du das immer so behandelt hast, wie du es mit dem Krebs getan hast? Oder hat der Krebs dich quasi dazu gezwungen, so ein Mindset aufzubauen?
Beides. Also letzten Endes, ich komme aus einer relativ einfachen Familie, ne? Also also ursprünglich kommt meine Familie aus Ungarn. Ich habe vorhin auch mal gesagt, so mein größtes Vorbild ist halt mein Großvater, der wirklich immer geackert hat und sich nie beschwert hat über sein Leben. Und letzten Endes war ich eigentlich so von meiner Grundeinstellung immer so gepolt. Meine Mutter hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Das heißt, ich war eh schon jemand, der eigentlich vom Mindset, ich würde sagen, vielleicht schon natürlich auch durch den Leistungssport, ja, eine gute Ausrichtung hatte. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass die Situation nicht mich gezwungen hatte, weil es war einfach so. Also am Ende würde ich vielleicht sogar sagen, es war eigentlich leicht für mich. Es war eher schwer für meine Familie. Also für die Außenstehenden war das sicherlich am schwersten, die haben am meisten gelitten. Weil sobald ich diese melancholische Phase, die ich am Anfang halt hatte, überwunden hatte, war es, ich würde mal sagen, einfach. Es gab nur den Krebs. Das war das Einzige, was mein Leben bestimmt hat für diese Phase, den ich besiegen musste. Und das hat es halt in Anführungszeichen leicht gemacht, mich eigentlich auf diesen Kampf einzustellen und diesen Mindset zu entwickeln. Weil natürlich auch häufig ich immer wieder diese Frage gestellt bekomme, so, ja, aber wie hast du dich denn darauf eingestellt? Ich hatte ja keine andere Wahl. Also es gab nur Leben oder Sterben. Mhm. Und das ist so wie, ne, ich meine, Wenn du jemanden irgendwie in einen Zoo stellst, in Löwengehege, dann kommt auch sofort direkt der Überlebenstrieb raus, den wir so im Alltag, wenn wir in den Supermarkt gehen und wir uns eine Packung Milch kaufen, dann höchstens vielleicht, wenn jemand uns die letzte Packung wegschnappt oder so. Aber diesen Überlebenstrieb, den, ich sag mal, so spürbar ist der ja eh nicht da, aber den hat man ja nicht. Und was halt in dieser Phase passiert, ist halt einfach nur, ich will leben. Ich will einfach nur leben. Und das hat mich, also ich hätte auch noch 2 Jahre weiter, glaube ich, Chemotherapie, wenn mein Körper das überhaupt ausgehalten hätte, weil am Ende war der natürlich schon ziemlich aufgebraucht von der ganzen Chemotherapie, aber theoretisch hätte mich das bis zum Ende getragen, wahrscheinlich sogar bis zum Tod, ne? Also ich hätte bis zur letzten Sekunde auf jeden Fall gekämpft.
Also es ist krass, wie viel im Kopf passieren kann, was dann letztendlich dazu führt, dass der Körper einfach mitmacht. Mhm. Wie war dieser erste Moment, als du in den Spiegel geguckt hast und es waren keine Haare da? Als die Haare ausgefallen sind.
Ja, das war gar nicht schlimm, weil ich hatte vorher schon eine Glatze.
Ach echt?
Also ja, ich habe mit 17 angefangen, mir den Kopf zu rasieren. Fand ich irgendwie cool und ich habe wie Basketball gespielt oder das sah dann auch irgendwie stylisch aus.
Michael Jordan hast ja auch.
Ja, genau. Gelebt, ne? So bald head mäßig. Deswegen, das Krasse war eigentlich, also ich hatte halt echt lange eine Glatze, so 2 Jahre lang. Und ich habe zufälligerweise kurz vor der Chemo, vielleicht irgendwie 3-4 Monate vor, einfach gesagt, ich lasse mir mal die Haare wachsen. Und deswegen war es eigentlich sogar so, dass ich hatte irgendwie so 3-4 Zentimeter oder so auf dem Kopf, was für mich schon viel war, weil wenn du 2 Jahre lang eigentlich nichts hast.
Ja.
Und die sind dann auch ausgefallen. Aber dadurch, dass ich ja eigentlich eh immer Glatze hatte, war das eigentlich gar nicht das Problem. Was man dann schon eher gesehen hat, die Augenbrauen sind ja dann auch irgendwann weg. Das sieht dann einfach nur Panne aus. Das sieht so richtig scheiße aus. Und man quillt halt auch extrem auf durchs Cortisol. Das heißt, ich sah dann aus wie so ein aufgedunsener Pfannekuchen in der Frühphase der Chemo, was total bekloppt aussah. Also ich habe dann auch immer so ein Durag und irgendwie so Cappies und Mützen, also immer so versucht, mich in so Hoodies und ich bin früher immer natürlich Baggy Pants, Hoodies, New Era Caps und so weiter rumgelaufen. Fast noch so wie heute, außer dass ich jetzt Skinny Jeans trage. Ich habe das wirklich alles so ein bisschen versteckt zu versuchen.
Krass, also dieser Moment, wo die Haare wechseln, der war bei dir gar nicht so krass, wie es bei vielen, glaube ich, dann der Fall ist.
Ich hatte dann halt eher andere Problemchen. Also bei mir sind die Fingernägel sind ausgefallen von den...
Echt? Also der ganze Nagel?
Genau, der hat sich halt abgelöst so langsam. Es war gar nicht, also das war jetzt nicht so, dass die ab waren, aber du hast halt gemerkt, die sind erst locker gewesen und dann irgendwann muss ich die immer in so Jodlösung einlegen, dann, weil sich das entzündet hatte und die Zehennägel auch. Das waren dann eher so Probleme, wo ich dann gemerkt habe, also das waren, also Haare ausfallen ist ja noch, das ist für viele Frauen ein Riesenproblem, aber es ist ja etwas, wo man sagt, ach, naja gut, das ist noch so der mildeste weiche Faktor der negativen Effekte einer Chemo. Aber die drumherum Sachen, die waren Appetitlosigkeit, Übelkeit.
Also man hat sich auch einfach schlecht gefühlt. Es hieß, du hast Krebs, aber der Körper hat dir auch gesagt, dass du Krebs hast. Also du hast dich dementsprechend einfach auch scheiße gefühlt.
Ja, wobei durch die Chemo, also der Krebs selber hat sich ja eigentlich mehr durch, ich meine, gut, dieser faustgroße Tumor hat auf die Lunge gedrückt, deswegen hatte ich diesen trockenen Husten und ich hatte halt diesen Nachtschweiß, der sicherlich durch das, ich glaube, lymphatische System irgendwie ausgelöst ist, ich weiß gar nicht, aber die krassen Nebeneffekte hat man ja durch die Chemotherapie, wobei, ja, irgendwas muss man ja machen, also am Ende, geht's halt nicht anders, ne?
Ja. Wie lange hast du Chemotherapie bekommen, also
Fast ein Jahr.
Ein Jahr?
Genau.
Krass.
Ja.
Und es wird ja von Mal zu Mal schlimmer. Also ich habe mit ein paar Leuten vorher schon geredet, die auch Krebs hatten. Und jedes Mal bereitet man sich ja mental auf die Chemo vor und trotzdem wird sie am Ende wieder schlimmer, als man es eigentlich ausgemalt hat. Also so habe ich es bisher gehört. War es bei dir auch irgendwie so, dass es...
Ja, kommt drauf an. Also es gibt verschiedene Therapieformen. Also ich habe damals auch witzigerweise an einer Studie teilgenommen. Also meine Therapie wurde gelost, weil es gibt verschiedene Formen von Dosierungen. Mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, das ist ja auch schon ein bisschen was her. Aber ich habe halt, 4 Tage die Woche oder 5 Tage die Woche Chemo bekommen und dann 2 Tage Pause und dann wieder Chemo. Es war irgendwann Everyday Business. Also so wie ich jetzt morgens hier im Office irgendwie meine Mails checke und irgendwie für den Tag für mich organisiere, war es für mich halt normal, morgens aufzustehen, dann gehst du in die Therapiestation, die kennen dich dann alle schon, dann mischen die da deinen toxischen Cocktail, deine Infusion quasi fertig, schließen dich an und dann tropft der Scheiß in dich rein. Das war für mich irgendwann so ein Standard, dass ich mich da jetzt nicht mental drauf vorbereiten musste, wollte, konnte. Es gab aber immer wieder so Sachen wie zum Beispiel, irgendwann haben sich die Arterien und alles weitere entzündet, weil man muss ja vorstellen, da fließen dann toxische Mittel durch deine Adern und die waren halt irgendwann nicht richtig verdünnt oder ich weiß nicht genau und dann hat sich hier die komplette Ader, die Hauptschlagader, entzündet und das ist natürlich auch gefährlich, also A, dass die auch komplett grün war und Schmerzen, ist es bis heute so, also wenn du meine Armbeugen, die anguckst, die sind bis heute, also ich sehe eigentlich wie ein Junkie da aus. Das ist fast 10 Jahre her, siehst du immer noch die ganzen Einstiche. Es gibt auch so eine Möglichkeit, so einen Port einem einzubauen, wo man das dann leichter einschließen kann. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock auf Narben. Dann habe ich gesagt, war halt auch dumm, auch so ein Fehler, den ich niemals nochmal machen würde. Und die Adern sind auch komplett im Eimer. Das heißt, die haben sich komplett durch diese toxischen Mittel zurückgebildet. Und irgendwo bilden sich dann später, früher oder später, Umgehungsstraßen. Aber die ganzen Hauptadern...
Also man kann sich das vorstellen, vorstellen wie so ein Fluss quasi, der dann, genau, wenn er so überläuft, dann geht er auch
genau, irgendwo in so einer afrikanischen Wüstensavanne, der dann wirklich sich so komplett zurückbildet. So sind meine Arterien quasi gewesen. Und mittlerweile nach 10 Jahren, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles wieder intakt ist. Hoffe doch.
Was ich auf jeden Fall noch reinbringen möchte, du hast gestern beim Telefonieren ein mega interessantes Bild reingeworfen. Und zwar hast du gesagt, oder vielleicht gehen wir noch vorher auf den Tag ein, als es hieß, du bist geheilt. Was war das für ein Gefühl?
Ja, ich konnte es nicht glauben. Also man hat so im Hinterkopf, braucht man so einen Beweis dafür, ne? Weil wenn der Doc einem das sagt, dann ist das so, die haben ja immer wieder Knochenmark entnommen, um zu gucken, ist der Krebs noch im Knochenmark, die haben die Lymphknoten punktiert, also Gewebe entnommen, um zu gucken, ist der Krebs noch drin. Und als sie mir das gesagt haben, war es für mich so dieses, Leute, geht mal lieber nur mal sicher, ne? Also könnt ihr mir jetzt wirklich 121%ig bestätigen, dass das Zeug weg ist, so. Deswegen, war die Freude am Anfang erstmal nicht wirklich groß, ne, weil man es halt nicht glauben konnte, weil das Krasse ist ja, du bist ja so in diesem Kampf drin. Ich sage ja auch, es war wirklich leicht für mich, weil ich hatte natürlich eine Familie, die sich um mich gekümmert hat. Ich habe keine Arbeit, nichts machen können natürlich auch, aber du bist halt so in diesem Warrior-Modus drin, dass auf einmal dieses, sie sind geheilt, mich komplett vom Kopf gestoßen hat, weil ich weiß, was mache ich denn jetzt morgen? Also für mich gab es nur den Kampf. Ich konnte mir das im ersten Moment gar nicht vorstellen. Auf einmal dieses, ja, morgen ist doch Chemo oder irgendwie, ne, so bumm und das, und es geht ja irgendwie weiter. Und dann haben die wirklich alle Untersuchungen noch gemacht und mir dann wirklich bestätigen können, sie sind gesund, sie sind geheilt, und dann, ja.
Bei mir kam direkt dieses Bild, weil du es auch immer als Kampf betitelt hast, dieser Typ, der gerade aus dem Krieg kommt, wirklich irgendwie mit dem Schwert noch irgendwie überall steckt, irgendwie
genau, noch das irgendwas Blut dran,
genau, an
der Klinge und so.
Ja. Und dann stehst du auf einmal da und denkst dir, wo sind denn jetzt die anderen? Wie hast du dann weitergemacht? Also danach war dieses, wie als wäre so ein Checkmark hinten dran gewesen, Krebs erledigt, was kommt jetzt?
Ja, das war halt die Schwierigkeit. Also ich bin danach interessanterweise in so ein Loch gefallen, weil ich so gar nicht wusste, was mache ich jetzt mit meinem Leben, weil ich ja mich so, also man muss ja überlegen, dass für diese Phase der Erkrankung, der Therapie, der Behandlung und alles weitere, du deine komplette Lebensplanung ja nicht machst. Also du überlegst nicht, was, ne, möchte ich mal machen, wo möchte ich vielleicht mal hinreisen, was will man noch sehen auf der Welt. Man will halt nur nicht sterben, aber solche Ziele, Träume, die sind erstmal komplett nichtig. Die existieren einfach nicht. Und ne, weil ich mich, also bei mir zumindest, ne, ich habe mich wirklich so auf den Kampf eingeschossen, dass ich, als ich gesund war, gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt zum Teufel? Also ich bin dann halt, ich will jetzt nicht sagen in ein Loch gefallen, aber für mich war dann so, ich bin dann sehr, ich habe, glaube ich, gestern gesagt, ich musste meine Sterne neu ordnen. Super poetische Formulierung, aber es war wirklich so. Also ich wusste einfach nichts mit meinem Leben anzufangen. Also das war dann halt auch wirklich so ein bisschen fehlgeleitet, weil man natürlich jetzt sagt, okay, jetzt bin ich gesund, das Leben ist so schön, man muss nur coole, freakige Sachen machen, ne, weil das Leben ist ja so kurz und man muss irgendwie alles genießen und die geilsten Erfahrungen ever haben und die geilsten Orte der Welt bereisen, und das war alles so ein bisschen durcheinander. Und ich habe dann natürlich auch so Sachen wie Japanisch studiert 2 Semester, weil ich mir gesagt habe, hey, cool, fancy, das macht keiner, ich mach das jetzt, bams, boom, mich da angemeldet, das war auch frei, so einschreibungsfrei, und war natürlich der Mega-Fail. Also ich habe das zwar alles bestanden, die 2 Semester auch gerade so, aber ich habe natürlich gemerkt, das ist jetzt nicht das, was dein Traum ist. Ne? Ich muss auch dazu sagen, dass ich ja schon auch körperliche Schäden hatte, also auch gerade das Thema mit den Fingernägeln oder auch Zehennägel, die wachsen ja extrem langsam nach. Und ich fand es auch so schön, du hast halt zum Beispiel auch in deinem persönlichen Podcast sehr offen über so Sachen geredet, und ne, das sind jetzt zum Beispiel Sachen, die ich auch eher seltener anspreche, aber ich hatte zum Beispiel Selbstwertgefühlprobleme, also ich habe es mich nicht getraut, Frauen anzusprechen, und habe halt in dieser Phase, wo man so langsam mal auch, ne, natürlich auch mal Frauen angesprochen, habe immer meine Finger versteckt, die immer so an der Seite gehalten oder so die Hände drüber, weil ich mich dafür geschämt hatte, weil ich halt keine richtigen Fingernägel hatte. Die waren am Anfang, waren die halt extrem kurz, ne, also so im Nagelbett drin, und das sah halt richtig scheiße aus. Und ich sag mal, so ein Selbstwertgefühl baut man ja nicht mal so eben auf, ne? Das heißt, es hat auch dementsprechend lange gedauert, eigentlich wieder so zu werden, wie man ist. Letztendlich wirst du nie so, wie du mal warst, weil dein Leben sich natürlich um 360 Grad gedreht hat. Auch deine Einstellung zum Leben, ne? Materialistische Gründe, Dinge, die sind sowas von irrelevant heute auch noch. Also ich freue mich, wenn ich coole Klamotten habe und vielleicht auch ein cooles Auto, am Ende ist es mir aber eigentlich scheißegal. Und vorher war es natürlich so, als Teenager, der natürlich auch, ne, ich sag mal, die ganzen Hip-Hop-Movies und viel Basketball, NBA in Amerika geguckt hat, war man ja ein bisschen so dieses, hey, ich brauche eine fette Karre mit Spinning Wheels und ein fettes Crib, ne, hier so MTV Cribs und so, das war so diese Zeit. Und man war doch auch, glaube ich, schon ein bisschen materialistischer eingestellt. Und diese ganzen Dinge, die sind einfach so komplett in den Hintergrund geraten. Und ja, das war wirklich ein sehr langer Prozess.
Du hast dann wahrscheinlich wie jeder von uns irgendwie diese Selbstfindungsphase gehabt, die dann irgendwann kam, wo man dann sagt, was macht man aus seinem Leben? Studiere ich jetzt? Um das vielleicht einfach so ein bisschen zu überspringen. Mhm. Wir sitzen bei dir im Büro. Mhm. Du hast mittlerweile was aufgebaut. Mhm. Vielleicht einfach, du hast ja in der Krebssituation schon angefangen, dich mit deiner Ernährung zu beschäftigen. Das heißt, der Krebs hat auch irgendwie so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir jetzt gerade hier sitzen, oder?
Total. Also dann ist ja immer die Frage, wie nimmt man die Dinge? Ne? Das ist ja der gleiche oder das gleiche Beispiel wie mit dem Bus, ne, der weggefahren ist. Man kann sich da 10 Jahre drüber aufregen und sagen, hey, gut, mache ich das Beste draus. Und am Ende bin ich dankbar für die Geschichte. Also was anderes bleibt mir nicht übrig, weil ich könnte ja jetzt weiterhin, so wie in der Anfangsphase, Gott und die Welt verteufeln dafür, dass ich krank geworden bin, anstatt einfach es so anzunehmen, zu sagen, ich bin aber ein anderer Mensch geworden. Sicherlich wäre es schön gewesen, den ganzen, ne, Chemotherapie etc. Nicht gehabt zu haben. Aber letztendlich ist es so passiert. Und ja, ich versuche wirklich eigentlich das Ganze ins Positive zu transferieren. Und natürlich sind diese Sachen wie gesunde Ernährung, ne, auf Zusatzstoffe in Lebensmitteln zu verzichten. Ich wäre nie so ein kranker Ernährungsnazi geworden, wenn die Krebsgeschichte nicht gewesen wäre. Ich bin aber dafür dankbar, weil mein kompletter Lebensweg sich, deswegen war vielleicht auch das Anfangszitat ganz passend, sich eigentlich immer Ernährung in meinem Hintergrund, also Sport, Gesundheit, Ernährung war immer ein Thema. Ich habe immer viel Sport gemacht. Aber Ernährung ist eigentlich so dann mein roter Faden in meinem Lebenslauf. Ich habe zum Beispiel als Trainer angefangen zu arbeiten erstmal, ne, Fitnesstrainer, noch Ausbildung gemacht, sportlicher Leiter. Dann war ich auch mal selbstständig als Personal Trainer, habe viel Ernährungsberatung gemacht. So kamen dann immer mehr diese Themen, dass man sich halt mehr und mehr mit Ernährung beschäftigt. Und irgendwann war halt das Thema, Trainer ist zum Beispiel geil, ne? Das ist so, du kannst den Leuten sagen, was sie tun sollen, aber irgendwie war mir das nicht genug. Also ich wollte dann doch noch mehr beeinflussen, was die Leute essen. Und das kannst du halt nicht, indem du denen das nur sagst, weil die Haribos ziehen sie sich dann trotzdem heimlich rein. Und irgendwie war dann so dieser Weg, ja, eine eigene Firma, ein eigenes Produkt zu haben und den Leuten einfach so gesunde Ernährung näher zu bringen, ja, war dann so der prädestinierte Weg.
Also das Ganze ist auch ein bisschen aus Notwendigkeit einfach entstanden, weil du gesagt hast, das, was ich gerne haben möchte, das gibt's nicht. Deshalb mache ich es jetzt einfach selber.
Ja, das ist wie dein Podcast, ne? Also wenn er, genau, ja. Es entsteht ja meistens, also die meisten Gründungen entstehen ja immer so aus dem persönlichen Interesse oder aus dem persönlichen, aus der persönlichen Notwendigkeit. Aber für mich war halt klar, dass ich auf jeden Fall mit Lebensmitteln zu tun haben möchte, mit gesunder Ernährung. Und in der Industrie war es halt auch einfach so, ich sage halt auch immer ganz gerne, Hafervoll ist so ein kleines Wutprodukt. Ich habe natürlich auch in der Industrie gelernt und da ist halt so, da wird ja irgendwie zusammengepanscht, was irgendwie ja zusammenhält und günstig ist. Und das ist schon fast ekelhaft. Bei der Selbstständigkeit war es halt einfach wichtig, dass man sagen kann, jetzt möchte ich was Echtes machen, was Ehrliches, was Gutes. Das, was vielleicht in anderen Unternehmen oder Branchen so niemals umgesetzt werden würde, weil die sagen, ja, es ist viel zu teuer und dies und jenes und hast nicht gesehen, war auch ein bisschen das Thema, dass ich es auch leid war, immer so diese Ausreden von meinem immer Geschäft zu hören, nee, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Kann man auch verstehen. Also ich meine, letztendlich ein Mitarbeiter fragt mich ja auch immer wieder Sachen und dann sage ich auch, das geht nicht. Aber neben dem Thema Gesundheit auch einfach Freiheit zu haben, weil die Frage ist immer ganz ehrlich, was will man im Leben? Will ich viel Geld haben oder will ich vielleicht einfach nur einen Job haben, wo ich glücklich bin, brauche ich einen coolen Chef oder will ich vielleicht im Außendienst sein, mein eigener Chef, bin aber auch trotzdem angestellt. Also was will man im Ziel für sich selbst haben? Und es gibt so gewisse Sachen, ich bin demnächst an der Schule und mache da mit Kindern, mache mir Backunterricht und so ein bisschen Warenkunde, wo ich jetzt einfach sage, nach 5 Jahren kann ich es mir leisten, dass man einfach auch ja das Thema gesunde Ernährung noch mehr, weil logischerweise haben wir in den ersten Jahren einfach nur Gas gegeben, dass wir Riegel verkaufen. Ne? Also da kann man ja jetzt nicht sagen, die Vision, die man eigentlich in sich selbst trägt, die wir auch unseren Mitarbeitern kommunizieren, die kann man ja gar nicht so ausleben, weil es an jeder Ecke an Budget fehlt, an Möglichkeiten, an Kontakten, so dass man sich halt einfach brutal auf Sales konzentriert. Sales, 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 weil davon leben wir halt, ne? Dass wir Riegel verkaufen. Und jetzt ist es so, dass man sich natürlich in der Selbstständigkeit halt anderen Projekten widmen kann. die halt übergeordnet sind, die halt wirklich sagen, ey, okay, jetzt machen wir aber die Vision gesunde Ernährung im Vordergrund, dass wir den Leuten das, ohne jetzt als Moralapostel hier, jeder, der gerade zuhört, ich esse auch ab und zu mal Scheiße, es passiert selten, aber auch das gehört zum Leben dazu, wir sind alle Genießer und ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend da mein Brokkoli mit Chiasamen und keine Ahnung was irgendwie in mich reinstopfe, sondern ab und an auch mal ein bisschen Quatsch ist in Ordnung, das muss man auch wissen.
Um das ganze Thema jetzt nochmal zusammenzufassen, du hast jetzt wirklich, also ich hab gerade einfach gespannt zugehört. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Wolltest du mir eigentlich sagen, ich habe einfach zu viel gelabert?
Nein, ich meine es total ernst. Ich habe wirklich einfach gerade, also es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und um das einfach in deinen eigenen Worten nochmal zusammenzufassen, was können die Leute aus deiner Geschichte mitnehmen? Was würdest du als zusammenfassendes, abschließendes Ding einfach an deine Geschichte hängen und sagen, das ist das Takeaway von dem hier? Mhm.
Jetzt setzt du mich hier vor eine Aufgabe. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so die Botschaft, aber vielleicht um das Ganze, wenn man das mal so Revue passieren lässt, ist einfach, finde etwas, was du liebst und mach das. Fertig aus. Das ist, glaube ich, so die einfachste Botschaft, die ich, glaube ich, jedem mit auf den Weg geben sollte oder möchte. Und
die Suche lohnt sich.
Ja, vielleicht sagt man, finde etwas, was du liebst, reiß dir dafür den Arsch auf und sei glücklich damit. Ne? Das ist ja auch etwas, was wichtig ist. Also so ein bisschen Bodenständigkeit in den Dingen finde ich auch ganz wichtig. Ne?
Rob, wirklich danke, dass du hier was und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Zum Abschluss vielleicht einfach, wie können die Leute dich erreichen, falls es irgendwie mal eine Frage gibt? Ich meine, du hast es schon oft gehabt, dass Leute auf dich zukommen, weil du sehr, sehr offen mit dem Thema umgegangen bist.
Ich bin natürlich hardcore auf allen Social-Media-Kanälen mit bürgerlichen Namen vertreten, also sprich Facebook, Twitter, Instagram, Xing und LinkedIn, da sind ja ein bisschen mehr so die Business-Plattformen, also wenn jemand so auf Professional sich mit mir vernetzen will, dann gerne auch auf Xing und LinkedIn. Ich kann nicht versprechen, dass ich sofort antworte, wenn ihr mir schreibt, also sorry, wenn das vielleicht mit ein paar Tagen Verzögerung ist, aber ich freue mich immer, wenn ihr mich dort, also unter Robert Kronecker mit bürgerlichem Namen findet ihr mich auf allen Plattformen.
Dann kann ich abschließend eigentlich nur sagen, Dankeschön, wirklich. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du vor allem so ehrlich warst.
Du warst ja hier. Also du sagst ja immer danke, dass du hier warst. Du sitzt ja bei uns im Office. Also Leute,
ja,
das ist
ja, aber du bist auf meiner Plattform, auf meinem Format.
Du bist ja zu uns gekommen.
Oder nein, danke, also, dass du mich eingeladen hast.
Ja, vielleicht danke, so, dass ich dabei sein durfte. Ne? Das ist, ja.
An dieser Stelle will ich euch noch ganz kurz auf Facebook und Instagram aufmerksam machen. Checkt da die beiden Channels aus und folgt Open Talk Podcast. Und falls ihr eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch gerne bei mir. Es sind mega viele Nachrichten eingegangen von Leuten, die sich gemeldet haben. Wenn du auch hier sprechen möchtest, dann schick mir einfach eine Mail, schreib mir eine Nachricht bei Facebook oder Instagram und wir gucken gemeinsam, wie wir dich hier ins Format einbauen können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Fragen an den Rob habt, spammt ihn zu. Spammt und zu. Bis nächste Woche, Leute. Ciao.